Das Regierungsbündnis gehalten hat es nicht mal ein Jahr. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
Die niederländische Regierungskoalition ist im Streit über die Asylpolitik zerbrochen. Der Rechtspopulist Wilders hat erklärt, dass seine Freiheitspartei PVV das Vier-Parteien-Bündnis umgehend verlässt. Aus Den Haag, Ludger Katzmierzak.
Geert Wilders hat hochgepokert und ist krachend gescheitert. Seinen Koalitionspartnern hat er die Pistole auf die Brust gesetzt. Sie sollten einen 10-Punkte-Plan zur Verschärfung der Asyl- und Zuwanderungspolitik unterzeichnen. Wilders wollte die Grenzen für alle Asylbewerber schließen und Flüchtlinge aus Syrien sofort zurück in ihre Heimat schicken. Dagegen sei nichts einzuwenden, so die konservativ-liberale VVD, die Zentrumspartei NSC und die Bauernpartei. Unterschreiben wollten die drei aber nichts. Ihr Argument, das stünde doch fast alles schon in der Koalitionsvereinbarung. Doch bislang waren die meisten Vorhaben der Ministerin an niederländischen oder europäischen Regeln und Gesetzen gescheitert.
Die Finanzlage der Kommunen steht im Mittelpunkt beim heutigen Kommunalkongress des Deutschen Städte- und Gemeindebundes in Berlin. Gerade spricht Bundeskanzler Merz zu den Vertretern der Kommunen. Bei dem Treffen will Merz mit ihnen darüber beraten, wie die geplanten 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für die Länder eingesetzt werden sollen. Nach Ansicht des Städte- und Gemeindebunds muss die Handlungsfähigkeit der Kommunen gestärkt werden. Der Hauptgeschäftsführer Berghegger sagte im rbb24-Inforadio, die Kommunen seien die erste Stelle, an der die Bürger in Kontakt mit dem Staat kommen. Wenn der Staat grundlegend funktioniere, sorge er damit für Vertrauen bei den Bürgern. Der neue Wehrbeauftragte des Bundestags, Otte, ist dafür, die Rückkehr zu einem verpflichtenden Wehrdienst vorzubereiten. Die Bundeswehr brauche deutlich mehr Personal. Man müsse umschalten können, wenn das freiwillige Modell nicht ausreiche, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Der Kommandeur der Heimatschutzdivision Henne erwartet, dass der Wehrdienst langfristig nicht ohne Pflichtelemente auskommt. Um bestimmte Infrastruktur schützen zu können, brauche es einfach mehr Soldatinnen und Soldaten, als derzeit zu bekommen seien, sagte der Generalmajor dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Präsident der Universität Potsdam, Günther, hat die Bedeutung der geplanten Millioneninvestition des Softwareunternehmers Plattner hervorgehoben. Das sei nicht nur wichtig für die Uni Potsdam, sondern für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt, sagte Günther im rbb24-Inforadio. Dadurch komme man unter anderem im Bereich künstliche Intelligenz voran. Günther betonte, die Zusammenarbeit mit dem Hasso-Plattner-Institut zeige, wie öffentlich-private Partnerschaften funktionieren können. Die Stiftung des Milliardärs will in den nächsten 10 Jahren auf dem Brauhausberg in Potsdam einen neuen Campus für bis zu 6.000 Studierende entwickeln. In Cottbus laufen die Vorbereitungen für die Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollieren derzeit, ob der Sperrkreis um den Fundort geräumt ist, wie eine RBB-Reporterin berichtet. Etwa 1.800 Menschen mussten am Morgen ihre Wohnungen verlassen. Auch ein Hotel, eine Seniorenwohnanlage und eine Schule liegen im Sperrkreis. Der Hauptbahnhof ist seit dem Morgen gesperrt. Auch der Bus- und Tramverkehr ist teilweise eingeschränkt. Die 250 Kilogramm schwere Bombe war in der vergangenen Woche auf dem Gelände des neuen Bahnwerkes gefunden worden. Palästinensische Diplomaten fordern angesichts des Krieges im Gazastreifen, dass die Bundesregierung ihre Gangart gegenüber Israel verschärft. Der palästinensische Botschafter in Österreich, Abdel Shafi, sagte im rbb24-Inforadio, Deutschland dürfe keine Waffen mehr an Israel liefern.
Ich glaube, wenn Deutschland weiterhin Waffen an Israel liefert, macht sich Deutschland strafbar. Wir haben keinen Zweifel daran, dass der internationale Gerichtshof entscheiden wird, dass was in Gaza sich abspielt, ist ein Völkermord. Und alle jene Staaten, die Israel weiterhin unterstützen, machen sich strafbar. Und deswegen, es wird Zeit, dass Deutschland diese Politik sich überdenkt.
Der palästinensische Botschafter in Österreich, Salah Abdel Shafi. Bundesaußenminister Wadephul hat zuletzt weitere Genehmigungen für Waffenlieferungen in Frage gestellt. Es werde geprüft, ob Israels Vorgehen im Gazastreifen mit dem humanitären Völkerrecht in Einklang steht. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag über freundlich mit viel Sonne und lockeren Quellwolken. Am Nachmittag maximal 23 bis 26 Grad. Aktuell haben wir in Berlin-Spandau Eiskeller 17 und in Adlershof 18 Grad, in Perleberg 14 und in Cottbus 18. Morgen erst freundlich, im Verlauf dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. 25 bis 29 Grad morgen. Die Zeit 10.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Auschwart. Guten Tag. Auf Instagram, TikTok und anderen Social-Media-Kanälen kursieren jede Menge frauenfeindliche Ansichten. Von schlichten Beschimpfungen über Fantasien männlicher Vorherrschaft bis hin zu extremem Frauenhass. Die Szene, die diese toxischen Männlichkeitsinhalte verbreitet, wird als Manosphere bezeichnet, also Männersphäre. Und die haben jetzt Forschende der Freien Universität Berlin erstmals genauer untersucht. Anja Braun aus der ARD-Wissenschaftsredaktion stellt die Studie vor.
Das Forschungsprojekt der Freien Universität Berlin in Zusammenarbeit mit dem Institut für Strategic Dialogue beleuchtet das wachsende Netz an frauenfeindlichen Gruppen, die im Internet und auf Social Media aktiv sind. Beliebt bei jungen Männern sind zum Beispiel die sogenannten Pick-up-Artists, die sich häufig als Dating-Coaches präsentieren.
Die Tipps geben, die im Endeffekt darauf ausgerichtet sind, Frauen zu manipulieren und zum Beispiel deren Widerspruch zum Kennenlernen zu umgehen. Und im Hintergrund solcher Tipps steht häufig eine sexistische Vorstellung von Geschlechterbeziehungen. Und gerade in diesem Spektrum gibt es auch so eine Art fließenden Übergang zu Maskulinitätscoaches, die Probleme von Männern in verschiedenen Bereichen durch eine Stärkung einer dominanten Form von Männlichkeit lösen wollen.
Erklärt Politikwissenschaftler Dominik Hammer vom ISD, der maßgeblich an der Studie mitgewirkt hat. Pickup-Artists und Maskulinitätscoaches sind dabei nur zwei der Gruppierungen, die unter der deutschen Sammelbezeichnung Manosphäre zusammengefasst werden. Weitere bekannte Gruppierungen sind zum Beispiel die Incels, die nach eigener Aussage unfreiwillig im Zölibat leben und aufgrund ihrer Situation Hass auf Frauen entwickeln und nicht zuletzt die Männerrechtler. Alle eint die Grundannahme,
dass es so eine Art Niedergang von Männlichkeit gegeben hat, also so eine Krisenerzählung, dass moderne Männer nicht mehr so stark sind wie früher oder dass sie verweichlicht sind.
Der Feminismus und die liberalen Gesellschaftsordnungen seien schuld daran, dass die Männer ihre Vorrangstellung verloren hätten und jetzt benachteiligt würden, heißt es. Die Pilotstudie zeigt auch, dass die Szene der extremen Frauenhasser im Netz stetig wächst. Doch was kann man dagegen tun? Zunächst müsste es EU-weit reguliert werden, dass extremer Frauenhass nicht weiter über diverse Internetplattformen transportiert werden darf, so die Forschenden. Neben Hilfsangeboten für betroffene Frauen halten es die Expertinnen und Experten auch für extrem wichtig, in der Bildungsarbeit frühzeitig über die frauenverachtenden Narrative aufzuklären, wie Dominik Hammer verdeutlicht.
Beispielsweise Aussagen wie, wenn eine Frau Nein zu dir sagt, ist das nur ein Test, gleich zu sagen, nö, hier ist, warum das falsch ist. Oder diese Verweise auf evolutorische Erklärungen zu betrachten und einzuordnen, damit das eben nicht verfängt.
Und nicht zuletzt brauche es weitere und vertiefende Forschung, um genaueres über Bedrohungslagen durch diese frauenhassenden Spektren in Erfahrung zu bringen.
Frauenfeindliche Posts und Influencer im Netz. ARD-Wissenschaftsreporterin Anja Braun hat eine Studie dazu vorgestellt. Ins Ausland. Südkorea hat eine monatelange Staatskrise hinter sich. Heute wird ein neuer Präsident gewählt und möglicherweise kommt das Land damit aus dem Krisenmodus heraus. Im April war der bisherige Präsident seines Amtes enthoben worden. Er hatte das Kriegsrecht ausgerufen. Jetzt steht er wegen Hochverrats vor Gericht. Als aussichtsreichster Kandidat der vorgezogenen Neuwahl gilt der linke Oppositionsführer Lee Jae-myung, der in jüngsten Umfragen mit einem vergleichsweise deutlichen Abstand führt. Dahinter liegt der konservative Kim Mun-soo mit den zweithöchsten Zustimmungswerten. Aus Seoul ein Stimmungsbericht von unserem Korrespondenten Thorsten Ifland.
Das, was sich anhört wie der Jubel bei einem Fußballspiel, ist die Freude über den Moment, der das vorläufige Ende einer beispiellosen politischen Krise in Südkorea markiert. Das Verfassungsgericht entscheidet Anfang April, der bisherige Präsident Yoon Suk-yeol wird seines Amtes enthoben. Der Weg für Neuwahlen ist frei.
Das heute war ein Sieg für die südkoreanische Demokratie. Dafür haben wir 3 Monate gekämpft. Wir sind sehr glücklich.
Während sich diese Demonstrantin über das politische Ende Ende desjenigen freut, der mit seiner kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts für das ganze Chaos gesorgt hat, glaubt Erik Balbach nicht, dass das alles spurlos an den südkoreanischen Wählerinnen und Wählern vorbeigegangen ist. Balbach ist Korea-Fachmann bei der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Man darf nicht vergessen, was das auch mit der südkoreanischen Psyche in weiten Teilen gemacht hat. Denn viele Leute haben sich eben daran erinnert gefühlt, an die Zeiten, in denen autoritäre Militärherrscher dieses Mittel des Martial Laws, des Kriegsrechts eben auch immer wieder für politische Zwecke missbraucht haben. Und das wird nicht so schnell vergessen, sicherlich nicht bis Anfang Juni, bis zu den Wahlen.
Deswegen liegt der Kandidat von Yoons damaliger Partei, der konservativen PPP, auch deutlich hinter dem der linksliberalen Demokratischen Partei DP. Alle Umfragen deuten darauf hin, dass Lee Jae-myung 2022 bei der Wahl noch hauchdünn unterlegen Südkoreas neuer Präsident wird. Was aber nicht heißt, dass er außergewöhnlich beliebt ist oder die Leute ihm zutrauen, ein tief gespaltenes Land zu einen. Eher ist er wohl für viele das kleinere Übel.
Er kommt nicht als unbefangener Kandidat ins Amt, wenn er gewählt werden sollte, wonach es momentan aussieht.
Denn ihm drohen gleich 5 Strafverfahren, unter anderem wegen Korruption und Verstoßes gegen das Wahlgesetz. Wird er allerdings Präsident, genießt er Immunität. In diese Kerbe schlägt natürlich auch Kim Moon-soo von der PPP. Für die Konservativen ist Lee ein Krimineller. Ob diese Zuspitzung reicht, das schwere Erbe der Kriegsrechtsausrufung aus der Amtszeit von Yoon bei den Wählern in den Hintergrund zu drängen? Eher nicht, auch wenn sich der Sprecher der Partei, Lee Min-jae, noch so kämpferisch zeigt.
Was in der Vergangenheit geschehen ist, gehört der Vergangenheit an. Und die People Power Party hat das Urteil des Verfassungsgerichts akzeptiert. Was wir jetzt besprechen müssen, ist die Zukunft.
Und die ist in Südkorea vor allem von wirtschaftlichen Themen geprägt. Die hohen Preise, vor allem was bezahlbaren Wohnraum in Ballungsräumen angeht, sind ein großes Problem für die junge Generation. Am allermeisten aber sehnen sich die Menschen in Südkorea nach monatelangem politischen Chaos nach Stabilität.
Thorsten Ifland war das über die Präsidentenwahl heute in Südkorea. Im Südwesten der Türkei hat es ein Erdbeben gegeben. Diesmal zum Glück kein so schweres wie vor 2 Jahren, als tausende Menschen starben. Mindestens ein Todesopfer hat es aber auch diesmal gegeben. Dazu unser Türkei-Korrespondent Uwe Lüb.
Ein Erdbeben der Stärke 5,8 hat in der Nacht die Region Mula im Südwesten der Türkei erschüttert. Nach Behördenangaben ist in Fethiye eine 14-Jährige ums Leben gekommen. Sie habe eine Panikattacke erlitten und sei im Krankenhaus gestorben. 69 Menschen hätten sich bei Sprüngen etwa aus Fenstern verletzt. Das Zentrum des Bebens lag nach Angaben des türkischen Katastrophenschutzes AFAD im Mittelmeer rund 10 Kilometer vor der Stadt Marmaris. Über Schäden an Gebäuden ist noch nichts bekannt. Mula ist eine beliebte Ferienregion. Vergangenes Jahr wurden dort fast 4 Millionen überwiegend ausländische Touristen gezählt. In der Gegend liegt auch der bekannte Ferienort Bodrum. In der Türkei kommt es immer wieder zu Erdbeben. Im April hat ein Erdstoß von 6,2 Istanbul erschüttert. Hier erwarten Fachleute schon lange ein weitaus stärkeres Beben. Vor 2 Jahren ist der Südosten der Türkei durch Erdbeben teils verwüstet worden. Mehr als 50.000 Menschen kamen dabei ums Leben.
Soweit Informationen zum Erdbeben in der Türkei von Uwe Lüb, unserem Korrespondenten in Ankara.
RBB 24 Inforadio Sport.
Zweimal Nations League. Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen trifft heute in ihrem letzten Gruppenspiel in Wien auf Österreich. Platz 1 und der Halbfinaleinzug sind bereits sicher. Die Partie ist gleichzeitig der letzte Test für die Anfang Juli beginnende Europameisterschaft. Tabea Kunze.
Nach der 4:0-Gala von Bremen hofft Bundestrainer Christian Wück auch in Wien auf einen begeisternden Auftritt seiner Spielerinnen im letzten Länderspiel vor der Europameisterschaft.
Die Mannschaft hat jetzt selbst die Messlatte sehr weit nach oben gesteckt, weil sie wissen, dass man nur so auch eine erfolgreiche EM spielen kann. Das heißt, wir wollen das jetzt auch gegen die Österreicher auf dem Platz sehen.
Dabei will Wück hauptsächlich seiner Wunschformation die Chance geben, sich weiter für die EM einzuspielen. Nur punktuell dürfen noch EM-Kandidatinnen vorspielen.
Wir sehen nahezu die gleiche Startelf. Wir werden 4 Veränderungen vornehmen. Also wir werden auf der einen oder anderen Position
eine Spielerin nochmal die Chance geben, sich zu zeigen.
Eine der Spielerinnen, die noch um ihren Platz im EM-Kader kämpfen muss, ist Stürmerin Selina Cerci. Die Hoffenheimerin wurde gegen die Niederlande eingewechselt. In Wien will sie noch einmal Werbung für sich machen.
Die Kaderbekanntgabe ist ja am 12. Juni. Bis dahin werde ich halt alles geben, um mich weiter zu empfehlen, Vollgas zu geben, wenn ich gebraucht werde und einfach da zu sein für die Mannschaft.
4 Wochen vor der Europameisterschaft in der Schweiz wachsen beim DFB Anspannung und Vorfreude. Vor allem bei Christian Wück, der vor seinem ersten Turnier als Frauenbundestrainer steht.
Wir wissen, welche Verantwortung wir tragen, dass wir den Frauenfußball in Deutschland auch wieder helfen können, den nächsten Schritt zu gehen. Wir wollen viele Zuschauer begeistern. Wir hoffen, dass viele deutsche Zuschauer in die Schweiz kommen. Und dass wir dann eben auch unseren Teil dazu beitragen, wie wir es jetzt in Bremen gemacht haben, dass viele zufrieden und begeistert nach Hause fahren.
Die Leistung gegen deutlich defensivere Österreicherinnen zu bestätigen, das würde wichtiges Selbstbewusstsein für den Start in die EM bringen.
Österreich gegen Deutschland, Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Das Ganze gibt's live und komplett im RBB 24 Inforadio. Das gilt morgen auch für die Partie der Männer in München. Die sind in der Nations League schon einen Schritt weiter. Halbfinale gegen Portugal. Felix Mansel.
Heute das Abschlusstraining in Herzogenaurach, dann der Transfer nach München mit dem Mannschaftsbus. 190 Kilometer in die bayerische Landeshauptstadt. Bundestrainer Julian Nagelsmann lässt sich vor dem Nations League Halbfinale gegen Portugal nicht in die Karten schauen. Fest steht nur, in der Innenverteidigung muss er improvisieren. Nachdem Rüdiger und Schlotterbeck verletzungsbedingt fehlen, könnte der Frankfurter Koch in die Anfangself rutschen. Wer für Deutschland stürmt, ist auch noch nicht klar. Vieles spricht aber für ein Startelf-Comeback von Niklas Füllkrug. Ob als einzige Spitze oder zusammen mit Nick Woltemade bleibt abzuwarten. Dessen Einsatz gilt aber durchaus als wahrscheinlich. Ob von der Bank oder dann doch wirklich von Beginn an. In beiden Fällen wäre es Woltemades Debüt im Trikot der A-Nationalmannschaft.
Werbung. Das hört sich gut an.
Was?
Das,
hä?
War gestern. Heute ist... Weil Vertrauen gut und Kontrolle besser ist, nutzt Ihr Hörpartner immer die neuesten Messverfahren, um Ihren Hörerfolg zu kontrollieren. Denn eins ist klar, Hören kommt von Können. Wir setzen alles dran, damit Sie von unserem handwerklichen Können profitieren.
Nein!
Doch!
Oh.
Hörpartner, dein Hörgerät. Alle Infos auf hörpartner.de.
Kaffee oder Tee? Jeder Mensch ist anders, aber eins steht fest. Bei uns finden Sie die Küchentrends, die in Ihr Leben passen.
Musterhausküchen gehören zum Leben. Jetzt Studio finden und Trends erleben. Musterhausküchen.de. Musterhausküchen.
Tja, die Älteren unter uns, die kennen sie. Mit Leder, Outfit und Bass wurde Susie Quattro in den 70ern zur Ikone des Glamrock. Ihr größter Hit damals, Can the Can. Und das ging so. Can the Can von Susie Quattro. Heute wird die Musikerin 75 Jahre alt. Ihre Mutter war übrigens ungarischstämmig. Wir blicken auf das Leben von Susie Quattro und ihre Karriere in der Kultur um kurz vor 11.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Barnim. Zwischen Marzahn und Dreieck-Barnim brauchen Sie an einer Tagesbaustelle etwa 10 Minuten länger. Auf der westlichen A10 zwischen Großkreuz und Leest in beiden Richtungen Stau an einer Baustelle, auch hier 10 Minuten plus. Stadtverkehr Cottbus. Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe sind die Straßen rund um den Hauptbahnhof gesperrt. Der Zugverkehr in Cottbus ist voraussichtlich bis 16 Uhr eingestellt. Als Ersatz fahren Busse nach Treptow, Karlau und Fetschau. Stadtverkehr Berlin. Geduld brauchen Sie auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Kaiserdamm. Und stockender Verkehr jetzt in Moabit und Wedding rund um die Fennbrücke, in Friedrichshain und Treptow vor der Elsenbrücke und in Oberschöneweide und Köpenick auf den Umfahrungen für die Wuhlheidebrücke. Charlottenburg. Auf der Nürnberger Straße ist zwischen Budapester und Townsendstraße ein Kran im Einsatz. In Richtung Spichernstraße ist die Straße bis morgen Mittag gesperrt. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
10.20 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Für Sie im Studio, Stefan Oschardt, guten Tag. Die Regierungskoalition in den Niederlanden ist geplatzt. Der Rechtspopulist Wilders ist ausgestiegen. Zankapfel war die Asylpolitik. Wilders wollte eine härtere Gangart. Die Nachrichten mit Kassin Reinschätzt.
Die Regierung in den Niederlanden steht vor dem Aus. Der Rechtspopulist Wilders teilte mit, dass seine Freiheitspartei PVV die Viererkoalition verlässt. Er begründete das damit, dass die anderen Parteien die Asylpläne der PVV nicht unterstützten. Wilders hatte in der vorigen Woche den Koalitionspartner aufgefordert, einen 10-Punkte-Plan zu unterzeichnen. Er sieht unter anderem vor, die Grenze von der Armee bewachen zu lassen und alle Asylsuchenden abzuweisen. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor rund 9 Monaten die Regierungsgeschäfte übernommen. Es war erst zustande gekommen, nachdem Wilders darauf verzichtet hatte, Ministerpräsident zu werden. Die Finanzlage der Kommunen steht im Mittelpunkt beim heutigen Kommunalkongress des Deutschen Städte- und Gemeindebundes in Berlin. Bundeskanzler Merz will mit Kommunalvertretern unter anderem darüber sprechen, wie die geplanten 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für die Länder eingesetzt werden sollen. Nach Ansicht des Städte- und Gemeindebundes muss die Handlungsfähigkeit der Kommunen gestärkt werden. Der Hauptgeschäftsführer Berghegger sagte im RBB 24 Inforadio, die Kommunen seien die erste Stelle, an der die Bürger in Kontakt mit dem Staat kommen. Wenn der Staat grundlegend funktioniere, sorge er damit für Vertrauen bei den Bürgern. Das Interview mit André Berghegger senden wir nach diesen Nachrichten. Der Präsident der Universität Potsdam, Günther, hat die geplante Millioneninvestition des Softwareunternehmens Hasso Plattner als beispielhaft bezeichnet. Die Stiftung des Milliardärs hat gestern angekündigt, dass sie auf dem Brauhausberg einen neuen Unicampus für bis zu 6.000 Studierende entwickeln will. Günther sagte im RBB 24 Inforadio, die Stiftung bringe nicht nur Geld ein, sondern auch Ideen.
Wir haben innerhalb weniger Wochen da ein tolles Paket vereinbart und natürlich war gestern ein ganz großer Tag für die Universität, aber ich denke auch für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt, weil wir in den Bereichen Informatik, KI dadurch vorankommen, aber auch in anderen Bereichen und weil es zeigt, wie Partnerschaften zwischen öffentlichen Einrichtungen und privaten Mäzenen funktionieren können. Also eine Public-Private Partnership im besten Sinne.
Der Präsident der Uni Potsdam, Oliver Günther. Der neue Wehrbeauftragte des Bundestags, Otte, spricht sich dafür aus, die Rückkehr zu einem verpflichtenden Wehrdienst vorzubereiten. Die Bundeswehr brauche mehr Personal. Man müsse umschalten können, wenn das freiwillige Modell nicht ausreiche, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.
Es gibt jetzt einen Wehrdienst, freiwillig, ich sage zunächst freiwillig. Wir müssen auch eine Zwischenbilanz ziehen können, quasi eine Wiedervorlage, ob die Freiwilligkeit ausreicht oder ob doch der verpflichtende Wehrdienst wieder eingesetzt wird. Das müssen wir jetzt genau beobachten. Aber ich sage mal täglich draufschauen, wie ist die Lage in der Truppe.
Der neue Wehrbeauftragte Henning Otte, CDU. Der Kommandeur der Heimatschutzdivision Henne erwartet, dass der Wehrdienst langfristig nicht ohne Pflichtelemente auskommt. Für den Schutz verteidigungskritischer Infrastruktur brauche man mehr Soldatinnen und Soldaten als derzeit zu bekommen sein, sagte der Generalmajor dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Palästinensische Diplomaten fordern angesichts des Kriegs im Gazastreifen, dass die Bundesregierung ihre Gangart gegenüber Israel verschärft. Der palästinensische Botschafter in Österreich, Abdel Shafi, sagte im RBB 24 Inforadio, Deutschland dürfe keine Waffen mehr an Israel liefern. Andernfalls könne sich Deutschland strafbar machen. Weiter sagte Abdel Shafi, er habe keinen Zweifel daran, dass der internationale Gerichtshof die Situation im Gazastreifen als Völkermord bewerten wird. Bundesaußenminister Wadephul hat zuletzt weitere Genehmigungen für Waffenlieferungen in Frage gestellt. Es werde geprüft, ob Israels Vorgehen im Gazastreifen mit dem humanitären Völkerrecht in Einklang steht, so der CDU-Politiker. Kamerun ist einem Bericht zufolge das Land, dessen interne Krisen weltweit am wenigsten medial und politisch beachtet werden. Zu dieser Einschätzung kommt die Hilfsorganisation Norwegian Refugee Council. Sie hat eine Rangliste über vernachlässigte Krisen auf der Welt erstellt. In Kamerun gibt es insgesamt mehr als 1,1 Millionen Binnenvertriebene, ohne dass die Welt davon Notiz nehme. Zu den weiteren nicht beachteten Krisenstaaten gehören demnach Äthiopien, Mosambik und Burkina Faso. Grund für die Vertreibung sind unter anderem Gewalttaten, etwa durch die islamistische Terrorgruppe Boko Haram. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag über freundlich mit viel Sonnenlocke und Quellwolken am Nachmittag bei maximal 23 bis 26 Grad. Morgen anfangs freundlich, im Verlauf dichtere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter bis 29 Grad. Die Zeit 10.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Stefan Oswald für Sie im Studio. Guten Tag. Die deutschen Kommunen, die sind klamm, so richtig klamm. Knapp 25 Milliarden Euro. Das ist die höchste Verschuldung seit der deutschen Vereinigung, sagt das Statistische Bundesamt im Koalitionsvertrag. Da wird ein Füllhorn versprochen. 100 Milliarden Euro stellt die Bundesregierung für Infrastrukturprojekte der Länder in Aussicht. Wie viel kommt dann bei den Kommunen an? Heute kann das der Kanzler selbst mit den Kommunalvertretern besprechen. Und zwar auf dem Kommunalkongress, der hat am Vormittag in Berlin begonnen, Untertitel Starke Kommunen möglich machen. Ich habe mit André Berghegger gesprochen. Er ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und ich habe ihn gefragt, was die Kommunen dafür vom Kanzler brauchen.
Unser Untertitel hat noch einen weiteren Zusatz. Starke Kommunen möglich machen jetzt. Das Defizit ist im letzten Jahr auf einen historischen Stand angewachsen und das macht uns halt große Sorge, weil die Handlungsfähigkeit der Kommunen eben in Gefahr ist. Die finanzielle Leistungsfähigkeit ist nicht mehr gegeben und wir hoffen halt vom Kanzler und wollen dadurch durch unseren Kongress auch beitragen und immer wieder sensibilisieren, dass man die Bedeutung der Kommunen erkennt und dass man die Leistung dort vor Ort würdigt, weil bei uns haben die Bürgerinnen und Bürger den ersten Kontakt. Und vom Kanzler erwarten wir eben Zuspruch und auch Signale, dass die Handlungsfähigkeit nicht zuletzt durch finanzielle Berücksichtigung der kommunalen Interessen gestärkt wird.
Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Baustellen und was steht auf Ihrem Wunschzettel?
Also die Einnahmen konnten in letzter Zeit mit den Ausgabesteigerungen überhaupt nicht mehr mithalten. Und wir müssen einfach eine Atempause haben. Wir müssen einen Aufgabenzuwachs, einen Ausgabenzuwachs müssen wir stoppen, damit wir Zeit haben, uns grundlegend zu unterhalten mit den anderen staatlichen Ebenen, mit Bund und Ländern. Welche Ebene macht eigentlich was und das mit welchen finanziellen Mitteln? Weil es nützt am Ende nichts, wenn wir politische Zusagen machen, wenn wir Versprechen nach außen tragen, die wir aber nicht vollständig oder in der gewünschten Form umsetzen können. Und deswegen die Leistungsfähigkeit, die finanzielle Leistungsfähigkeit steht ganz oben. Ein Ausgabenmoratorium, sich zusammensetzen, welche Ebene macht was und dann eben die staatlichen Mittel dementsprechend verteilen. Das wäre die mittelfristige Perspektive. Und kurzfristig, Sie haben es auch angedeutet, unsere Infrastruktur vor Ort bröckelt. Da ist das Sondervermögen Infrastruktur ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wir brauchen eine Perspektive vor Ort. Wir haben knapp 200 Milliarden Euro an Investitionsstau in den kommunalen Infrastruktureinrichtungen. Und den müssen wir dringend beginnen abzubauen. Das schaffen wir noch nicht aus eigener Kraft. Und wenn wir Personal aufbauen sollen, halten sollen, wenn wir der lokalen Wirtschaft insbesondere eine Perspektive, einen Planungshorizont geben wollen, dann brauchen wir eben diese Signale und demzufolge fordern wir und wünschen wir, dass so viele wie möglich dieser 100 Milliarden Euro auf die kommunale Ebene, dort wo es direkt umgesetzt werden kann, geleitet werden.
Unterm Strich haben Sie das Gefühl, dass diese Bundesregierung grundsätzlich die Probleme erkannt hat und angeht? Also es steht ja auch im Koalitionsvertrag, dass die Kommunen besser unterstützt werden sollen und dass das Prinzip gelten soll, wer bestellt, der zahlt.
Also noch ist der Koalitionsvertrag wie jeder Koalitionsvertrag Papier. Es kommt am Ende darauf an, wie wird dieses Papier, wie wird diese Vereinbarung umgesetzt. Aber die Ansätze in dem Papier, die stimmen uns vom Grundsatz her sehr zuversichtlich. Die kommunalen Interessen finden mehrfach Erwähnung. Für uns ganz wichtig, das, was Sie angesprochen haben, das Konnexitätsprinzip. Es wurde nicht eingehalten über die letzten Jahre. Und das ist ein Grund dafür, dass die Finanzen sich so dramatisch entwickelt haben, wie wir sie zurzeit vorfinden. Aber wenn klar ist, dass höhere Ebenen eben auch die entsprechenden Mittel bereitstellen, wenn sie politische Aufgaben für uns, für die Kommunen vorgesehen haben, wenn man das einhält, dann ist das schon mal ein weiterer wesentlicher Schritt zur Verbesserung oder zur Stärkung der finanziellen Leistungsfähigkeit. Unterm Strich, der Koalitionsvertrag bietet sehr gute Ansätze. Der stimmt uns optimistisch, nur er muss jetzt schnell mit Leben gefüllt werden. Und deswegen auch unser Titel des Kommunalkongresses in diesem Jahr.
Nun will ja die Bundesregierung auch Unternehmen entlasten. Das nennt sich dann Investitionsbooster. Morgen soll das Thema sein im Kabinett. Die Grünen befürchten, dass dieser Investitionsbooster für die Unternehmen ein Schwimmbadkiller in den Kommunen ist. Haben Sie da recht?
Also man kann jetzt nicht ein Thema herauspicken und das dann zur Ursache von weiteren machen. Es ist ein Gesamtbild entscheidend. Schauen Sie sich die gesamtwirtschaftliche Lage an. Nichts sorgt für mehr Wohlstand, als wenn die Wirtschaft anspringt, wenn die Wirtschaft floriert, wenn wir Wachstum haben. Das würde sich dann auf alle staatlichen Ebenen auswirken. Und deswegen können wir es nur begrüßen, dass wirtschaftsstärkende Maßnahmen angegangen werden, weil da hinken wir nicht nur europäisch, sondern international hinterher. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und ein wichtiges Signal, Maßnahmen für einen wirtschaftlichen Anstieg, für ein Florieren der Wirtschaft in die Wege zu leiten.
Da gehört ja zum Beispiel auch dazu als kleines Zuckerl Bürokratieabbau. Das klingt immer so gut, aber spart das auch Geld?
Das wird sehr viel Geld sparen können, wenn wir es beherzt und klug umsetzen.
Machen Sie es mal konkret.
Nehmen wir einfach zwei Zahlen. Bis 2030 werden auf der kommunalen Ebene ungefähr 230.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen, Stellen unbesetzt bleiben, die wir nicht wieder besetzen können. Und die Digitalisierung würde zum einen Personal sparen können, das wir nicht haben, also die Lücke schließen, und zum anderen würde es günstiger werden. Wir haben das mal an dem Beispiel Wohngeld durchgerechnet. Wenn wir das Wohngeld als eine Materie mal komplett durchdigitalisieren würden, vom Anfang bis zum Ende, würden wir alleine bei einer Leistung von ganz, ganz, ganz vielen 250 Millionen Euro pro Jahr sparen auf der kommunalen Ebene. Und das ist nur ein Beispiel. Nehmen Sie die Kfz-Anmeldung, Ummeldung, Zulassung. Warum können wir das nicht zentralisieren und digitalisieren? Warum kann diese Aufgabe nicht das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg übernehmen? Ich glaube, wir sollten einfach voranmarschieren und Rechtsgebiete, die nicht so verflochten sind, einfach mal herausnehmen, einfach umsetzen, und dann wird man sehen, dass es Personal und Geld sparen wird.
Also Digitalisierung sozusagen auch als ein Booster gegen Politikverdrossenheit, denn die Kommunen sind ja der Ort, wo der Bürger dem Staat quasi direkt begegnet, oder?
Das kann ich nur unterstreichen. Also wir vor Ort in den 11.000 Städten und Gemeinden in diesem Land, wir sind doch die Stelle, an der der Bürger den ersten Kontakt mit dem Staat hat, an der Vertrauen entsteht oder Vertrauen auch belastet werden kann. Und wenn Staat in irgendeiner Form grundlegend funktioniert, dann habe ich doch auch mehr Respekt vor dem Staat. Und umgekehrt, wenn es halt nicht funktioniert, dann wird dieses Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Staates belastet. Und wir sagen immer, wir müssen vor Ort funktionieren, und dann wächst auch wieder Vertrauen. Und das wollen wir, glaube ich, alle. Und dann kann sich dieser Vertrauensvorschuss auch nach oben in andere Ebenen wieder durchziehen.
Also Sie hören es, Geld ist auch wichtig für Demokratie. Das war André Berghegger, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Ja, wie geht's denn nun weiter nach dem Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts? Es hat die Zurückweisung von drei Somaliern an der Grenze als rechtswidrig bewertet. Teile der Opposition sehen darin eine Klatsche für Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und fordern Konsequenzen. Der Minister von der CSU aber möchte einfach weitermachen wie bisher. Gabor Hollas aus dem Hauptstadtstudio mit einem Überblick über die aktuellen Diskussionen.
Kanzler Merz und Innenminister Dobrindt seien gescheitert. So sieht es die grüne Fraktionschefin Hasselmann. Sie forderte im ARD-Morgenmagazin Konsequenzen vom Innenminister.
Er muss die Anordnung zurücknehmen. Merz und Dobrindt sind hier wirklich vor die Wand gefahren, obwohl wir alle Bedenken und massive Einwände geäußert haben.
Kritik kommt auch aus der SPD. Bundestagsabgeordneter Stegner sprach im Spiegel von einer flotten Zurückweisungsrhetorik der CSU im Wahlkampf. Diese stehe nun vor einem Praxistest, der werde für Innenminister Dobrindt möglicherweise nicht ohne Schrammen abgehen. Kanzleramtsminister Frey von der CDU sieht in der Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichtes keinen Dämpfer. Er sagte bei RTL, es handele sich lediglich um eine Entscheidung im Eilverfahren. Das Gericht habe ein paar Hinweise gegeben, da müsse nochmal nachgearbeitet werden, das werde getan.
Die politische Haftung für jede Entscheidung, die liegt bei der Bundesregierung. Und deswegen werden wir auch dafür sorgen, dass alle Voraussetzungen gegeben sind, die diese Zurückweisungen auch rechtmäßig machen.
Polizeigewerkschafter Roßkopf befürchtet, dass seine Kolleginnen und Kollegen in eine schwierige Lage gebracht werden. Er sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, es brauche eine klare rechtliche Aufklärung, damit sauber gearbeitet werden könne.
Wie weiter also nach dem Urteil über die rechtswidrigen Zurückweisungen an der Grenze, Gabor Hollas aus unserem Hauptstadtstudio berichtete.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
In den Zollstreit zwischen den USA und China kommt keine Ruhe. Zwar hatten die beiden größten Volkswirtschaften der Welt vor 3 Wochen in Genf eine Zollpause vereinbart, doch die Atempause währte nur kurz. Beide Seiten werfen sich bereits gegenseitig vor, gegen die Vereinbarung verstoßen zu haben. Und ob es je zu einer dauerhaften Lösung kommt, das steht in den Sternen. Eva Lambi-Schmidt, ARD-Korrespondentin in Shanghai, fasst die Lage zusammen.
Eigentlich sollte die vereinbarte Zollpause von 3 Monaten den USA und China Zeit geben, mehr miteinander zu sprechen und eine langfristige Lösung zu finden.
The relationship is very, very good. I'll speak to President Xi maybe at the end of the week.
So stellte US-Präsident Donald Trump nach dem Abkommen wiederholt in Aussicht, alsbald mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping persönlich zu sprechen. Doch die chinesische Seite hat bislang ein solches Gespräch nicht bestätigt.
I would say that they are a bit stalled.
Die Gespräche mit China seien ins Stocken geraten, sagte US-Finanzminister Scott Bessent vor ein paar Tagen in einem Interview mit dem US-amerikanischen Sender Fox News. Er zeigte sich optimistisch, in den nächsten paar Wochen mehr Gespräche mit China zu haben. Woher dieser Optimismus kommt, ist allerdings fraglich. Denn die chinesische Staats- und Parteiführung ist verärgert. Sie macht dies in den vergangenen 2 Wochen regelmäßig durch offizielle Statements deutlich. Nachdem China und die USA das Zollabkommen vor 3 Wochen in der Schweiz geschlossen hatten, kam rasch neuer Ärger. Die USA warnten andere Länder davor, KI-Chips des chinesischen umstrittenen Tech-Konzerns Huawei zu kaufen. China drohte mit Gegenmaßnahmen. Später kündigten die USA an, chinesischen Studierenden die Visa zu entziehen. Außerdem verbieten die USA den Export von zentraler Chipsoftware nach China, was Chinas Entwicklung von hochleistungsfähigen Mikrochips noch weiter zurückwerfen dürfte. Die Situation scheint verfahren. Das Zollabkommen zwischen den USA und China wackelt, denn beide Länder werfen sich nun gegenseitig vor, gegen das Abkommen verstoßen zu haben. Woran Donald Trump seinen Vorwurf festmacht, führte er in seinem Post auf seiner Online-Plattform Truth Social nicht aus. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer warf der chinesischen Seite konkret vor, bei Ausfuhrgenehmigungen für seltene Erden zu bremsen. China weist die Anschuldigungen als faktenlos zurück, so Nachrichtensprecher Zhang Zhonglu im chinesischen Staatsfernsehen CCTV. Er verweist im Gegenzug auf die US-Maßnahmen gegen China, welche nach dem Abkommen verhängt wurden. Wie geht es nun weiter? Nach den jüngsten Anschuldigungen kamen aus dem Weißen Haus wieder weichere Töne. US-Präsident Donald Trump wiederholt, mit Xi sprechen zu wollen. Doch wann und ob dies überhaupt zustande kommt, ist nach wie vor unklar. Aus Peking gab es dazu keinen Kommentar, keine Bestätigung. Grundsätzlich gilt es als eher unwahrscheinlich, dass Xi unter diesen Umständen bereit zu einem persönlichen Gespräch ist.
Aus Shanghai berichtete ARD-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt.
Werbung.
Juhu! Jetzt doppelt freuen bei Robin Look. 2 Brillen, 1 Preis. Fern- oder Lesebrille plus Sonnenbrille nur 110 Euro. Oder Gleitsichtbrille plus Gleitsicht-Sonnenbrille für nur 220 Euro. Robin Look! Der unverschämt günstige Optiker.
Kurzes Wetter in Berlin und Brandenburg. Viel Sonne heute Nachmittag, lockere Quellwölkchen, höchstens 23 bis 26 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Kerstin Reinsch.
A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Barnim. Zwischen Marzahn und Dreieck-Barnim brauchen Sie an einer Tagesbaustelle etwa 10 Minuten länger. Auf der westlichen A10 zwischen Großkreuz und Leest in beiden Richtungen Stau, auch hier 10 Minuten plus. Stadtverkehr Cottbus. Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe sind die Straßen rund um den Hauptbahnhof gesperrt. Der Zugverkehr in Cottbus ist bis voraussichtlich 16 Uhr eingestellt. Als Ersatz fahren Busse nach Drebkau, Karlau und Fetschau. Stadtverkehr Berlin. Geduld brauchen Sie auf der 100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Kaiserdamm. Stockender Verkehr in Neukölln auf der Hermannstraße Richtung Hermannplatz, in Treptow vor der Elsenbrücke, in Oberschöneweide und Köpenick auf den Umfahrungen für die Wuhlheidebrücke. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
10.40 Uhr ist es. RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sie im Studio, Stefan Auschwart, guten Tag. Geert Wilders ist raus und die Rechtsaußenpartei des Niederländers auch. Er ließ die Vier-Parteien-Koalition dort platzen. Zankapfel war die Asylpolitik. Wilders wollte eine härtere Gangart. Die Nachrichten mit Kerstin Reitsch.
Die niederländische Regierungskoalition ist im Streit über die Asylpolitik zerbrochen. Der Rechtspopulist Wilders hat erklärt, dass seine Freiheitspartei PVV das Vier-Parteien-Bündnis umgehend verlässt. Aus Den Haag, Ludger Katzmierzak.
Geert Wilders hat hochgepokert und ist krachend gescheitert. Seinen Koalitionspartnern hatte er die Pistole auf die Brust gesetzt. Sie sollten einen 10-Punkte-Plan zur Verschärfung der Asyl- und Zuwanderungspolitik unterzeichnen. Wilders wollte die Grenzen für alle Asylbewerber schließen und Flüchtlinge aus Syrien sofort zurück in ihre Heimat schicken. Dagegen sei nichts einzuwenden, so die konservativ-liberale VVD, die Zentrumspartei NSC und die Bauernpartei. Unterschreiben wollten die drei aber nichts. Ihr Argument, das stünde doch fast alles schon in der Koalitionsvereinbarung. Doch bislang waren die meisten Vorhaben der Ministerin an niederländischen oder europäischen Regeln und Gesetzen gescheitert.
Die Finanzlage der Kommunen steht im Mittelpunkt beim heutigen Kommunalkongress des Deutschen Städte- und Gemeindebundes in Berlin. Bundeskanzler Merz wird mit Kommunalvertretern darüber diskutieren, wie die geplanten 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für die Länder eingesetzt werden sollen. Der Städte- und Gemeindebund fordert, die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu stärken. Das wirke auch gegen Politikverdrossenheit, sagte der Hauptgeschäftsführer Berghegger im RBB 24 Inforadio.
Wir vor Ort in den 11.000 Städten und Gemeinden in diesem Land, wir sind doch die Stelle, an der der Bürger den ersten Kontakt mit dem Staat hat, an der Vertrauen entsteht oder Vertrauen auch belastet werden kann. Und wenn Staat in irgendeiner Form grundlegend funktioniert, dann habe ich doch auch mehr Respekt vor dem Staat. Und dann wächst auch wieder Vertrauen und das wollen wir, glaube ich, alle. Und dann kann sich dieser Vertrauensvorschuss auch nach oben in andere Ebenen wieder durchziehen.
Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, André Berghegger. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist mit zwei Verfassungsklagen gegen den Bundestag gescheitert. Dabei ging es um die Ausgestaltung des Bundeswahlrechts. Das BSW kritisierte unter anderem, dass bei einem knappen Unterschreiten der 5%-Hürde rechtliche Möglichkeiten fehlten, Einspruch einzulegen. Außerdem beklagte das BSW die Regeln zur Reihenfolge der Parteien auf den Stimmzetteln. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verwarf beide Klagen jetzt als unzulässig. Das BSW war bei der Bundestagswahl mit nur wenigen tausend Stimmen an der 5%-Hürde gescheitert. Der Präsident der Universität Potsdam, Günther, hat die Bedeutung der geplanten Millioneninvestitionen des Softwareunternehmers Plattner hervorgehoben. Das sei nicht nur wichtig für die Uni Potsdam, sondern für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt, sagte Günther im RBB 24 Inforadio. Dadurch komme man unter anderem im Bereich künstliche Intelligenz voran. Günther betonte, die Zusammenarbeit mit dem Hasso-Plattner-Institut zeige, wie öffentlich-private Partnerschaften funktionieren können. Die Stiftung des Milliardärs will in den nächsten 10 Jahren auf dem Brauhausberg in Potsdam einen neuen Campus für bis zu 6.000 Studierende entwickeln. Zugleich soll der HPI-Standort in Griebnitzsee erweitert werden. Der Berliner Senat will das Hochhausprojekt am Gleis-Dreieck-Park in Kreuzberg an sich ziehen. Das soll nach RBB-Informationen bei der heutigen Sitzung beschlossen werden. Einen Teil der Planungen für das Projekt hat der Senat dem Bezirk bereits entzogen. Jetzt will er auch den Rest übernehmen. Zur Begründung heißt es, das Vorhaben habe eine außerordentliche stadtpolitische Bedeutung. Seit Jahren sind neben dem Gleisdreieckpark unter dem Namen Urbane Mitte 7 Hochhäuser geplant, allerdings als reine Büro- und Geschäftsgebäude. Eine Bürgerinitiative kämpft gegen das Vorhaben. Auch der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg sieht es kritisch. Ein Erdbeben hat am Morgen den Südwesten der Türkei erschüttert. Der Erdstoß in der Region um den Urlaubsort Marmaris hatte eine Stärke von 5,8. Annähernd 70 Menschen wurden nach Behördenangaben verletzt. Eine Jugendliche kam ums Leben, nachdem sie wegen des Bebens eine Panikattacke erlitten hat. Die Türkei liegt in einer seismisch aktiven Zone und wird immer wieder von Erdbeben erschüttert. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ist es den ganzen Tag über freundlich mit viel Sonne und lockeren Quellwolken am Nachmittag bei 23 bis 26 Grad. Aktuell in Berlin-Treptow 19 und in Steglitz 21 Grad, in Wiesenburg im Fläming 17 und in Fürstenwalde 21 Grad. Morgen zunächst freundlich, im weiteren Verlauf dickere Wolken und einige, zum Teil auch kräftige Schauer und Gewitter bis 29 Grad. Die Zeit 10.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Immer wieder gibt es in Brandenburg Übergriffe von Wölfen auf Nutztiere und nicht immer ist es einfach nur der höhere Zaun oder der Herdenschutzhund, der dagegen hilft. Ricardo Wittig und Fred Pilarski haben eine Schäferfamilie in der Uckermark kennengelernt, die im letzten Jahr besonders stark betroffen war. Die RBB-Reporter haben die Familie mehr als ein Jahr lang begleitet.
Ah, Shida, du atmest, ne? Ja, okay. Hier, leck mal die Nase. Schön lecken. Ja.
Los. Schäferin Julia Kart sammelt neugeborene kleine Lämmer von der Weide ein und läuft mit ihnen und dem Muttertier zu einem Transporter. Mutterschafe und Lämmer kommen erst einmal in den sicheren Stall bei Angermünde, wo Julias Vater Jens Kart alles vorbereitet hat.
Lammzeit ist eigentlich mit Abstand die arbeitsintensivste Zeit in der Schäferei, wenn man viel Lämmer produzieren will. Aber es ist auch eine schöne Zeit.
Noch ein Jahr zuvor wollte Jens Kart alles hinschmeißen. Seine Lehrschäferei, die er in der 6. Generation führt. März 2024. Ein Polizeihubschrauber kreist über einem Gelände nahe der Bahnstrecke Berlin-Stralsund. Zuvor hatten Wölfe eine von Jens Karts Schafherden aus der Umzäunung gejagt und auf die Gleise getrieben. Am Ende waren 16 Schafe totgebissen, vom Zug überfahren oder mussten von ihrem Leiden erlöst werden.
Man hat geschafft, jetzt die letzten 30 Jahre erfolgreich die Schafe zu bewirtschaften, aber jetzt kommen neue Situationen, wo man immer sagt, na dann eben nicht mehr.
Monate später kommen Julia und Jens Kart auf eine Winterkoppel und sehen ein totes Schaf auf dem plattgedrückten Weidezaun liegen. Andere schleppen sich mit schlimmen Verletzungen über die Weide.
Na komm, habt mal ganz ruhig.
Ich liebe ja meinen Beruf, aber es sind so Momente, die machen einen unheimlich traurig. Traurig, verzweifelt. Was das für Schmerzen sein muss, das kann man sich ja nicht vorstellen. Jetzt heißt es, Tiere einfangen und versuchen. Ich glaube nicht, dass wir die noch behandeln können, wenn die Bauchdecke offen ist.
Jens Kart versucht über eine Hotline des Landesumweltamts einen Rissgutachter oder einen Tierarzt zu bekommen, der die schwer verletzten Schafe von ihrem Leid erlösen darf. Vergeblich. Ihm selbst ist das auf der Weide verboten. Er muss sie erst auf den Hänger bekommen und in den heimischen Stall transportieren. Eine Quälerei.
Ja, ich weiß, tut dir weh. Komm, noch nicht. Wir stehen jetzt in Zeitdruck, in Termindruck. Wir müssen jetzt agieren, reagieren. Und da hilft uns kein Mensch dabei. Wird auch nicht bezahlt. Die Tiere werden ersetzt, aber nicht die Arbeit, der Mehraufwand. Nee, ist nicht. Und das ärgert mich schon, ne?
Und dennoch werden sich Jens Kart und seine Tochter Julia in den kommenden Wochen auf den Weg machen und das Gespräch suchen. Mit Menschen aus Politik, Wissenschaft und Naturschutz. Darüber, wie die Herden besser geschützt werden können, aber auch darüber, wie und wo die Wölfe eigentlich leben in der Region. Als die Landrätin der Uckermark Anfang des Jahres zu einem sogenannten Wolfshearing lädt, sind Julia und Jens Kart dabei. Jens Kart darf über seine Sorgen sprechen und fühlt sich gehört.
Wenn Wölfe bei und nach erfolgreichen Übergriffen nicht schnell genug abgeschreckt werden, werden sie schnell zu Wiederholungstätern.
Besonders neugierig sind die Anwesenden auf Gregor Bayer, den neuen Staatssekretär im Landesagrarministerium. Bayer kündigt auf der Veranstaltung einen aggressiveren Kurs gegenüber den bis dahin streng geschützten Tieren an.
Und ich kann ankündigen, wir haben den festen Willen, das zu tun, was im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist, nämlich entgegen der Situation, die wir heute haben, in ein aktives Bestandsmanagement der Wölfe einzusteigen. Das ist ganz einfach. Wer Wölfe haben will, muss ab und zu welche totschießen. Und genau dahin werden wir kommen. Vielen herzlichen Dank.
Das klingt erst einmal gut in den Ohren der Nutztierhalter im Saal. Aber Jens Kahrt sucht auch anderswo nach Antworten. Im Wildpark Schorfheide in Groß-Schönebeck trifft er Imke Heiter, die dort ein Informationszentrum aufgebaut hat und seit Jahrzehnten Wölfe im Gehege hält.
I love. Sind zwei hier drin. I love und Maya. Beide 7. Da hinten ist er. Wölfchen.
Imke Heiter hat sich lange mit dem Sozialverhalten von Wölfen beschäftigt. Pauschale Abschussquoten, meint sie, könnten die Lage für Schäfer sogar noch gefährlicher machen als zuvor. Besonders, wenn Jäger einen Leitwolf erwischen.
Und wenn du eben kein erfahrenes Leittier mehr hast, der weiß, wie man Wildtiere reißt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die dann noch eher an Haustiere gehen. So ein Leitwolf ist ja oft der älteste, also ist nicht der mit der größten Klappe und den dicksten Muskeln, sondern in der Regel sind die erfahrensten Tiere, genau, in so einem Rudel.
Die erfolgreiche
Abend. Genau, und die einfach auch wissen, wie der Hase läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man die rausnimmt, also die wissen, wie es geht, dann braucht man sich ja nicht wundern, wenn die anderen das dann nicht können. Ne?
Also, oder was Neues erlernen, was uns vielleicht auch nicht passt.
Genau so.
Ja? Moin,
Bild. Hallo.
Jens Kahrt, genau. Da hat man erstmal ein Bild dazu. Herzlich willkommen.
Herrlicher Morgen.
Wetter habe ich bestellt.
Jens Kahrt hat sich auch mit dem Wolfsforscher Heiner Schumann verabredet, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Thünen-Institut für Waldökologie in Eberswalde. Schumann ist kein Wolfsromantiker. Es gäbe inzwischen Wölfe, die könnten mannshohe Zäune überspringen.
Ohne Problem. Aber erstens will niemand so eine Zäune und zweitens sind die auch nicht nötig. Wenn ein Wolf sowas macht, dann muss er totgeschossen werden. Aber dann muss man ihn auch kriegen. Das ist nicht die Regel. Wenn jeder Wolf so hoch springen würde, dann hätten wir keine Tierhaltung mehr. Das ist so.
Jens Kahrt fragt sich, ob seine Weidezäune überhaupt noch zum Schutz vor Wölfen taugen. Im Februar läuft er mit Zollstock und Spannungsmesser eine Koppel ab. Zuvor hatte es geschneit.
Noch fließt der Strom, aber wir haben die Befürchtung, wenn jetzt die Nächte noch kälter werden und der Boden gefriert, dass dann der Stromkreislauf nicht mehr gegeben ist.
Seinen stromgeladenen 90 cm Zaun hat Jens Kahrt vor 5 Jahren vom Land Brandenburg als Investition in den Herdenschutz gefördert bekommen. Ganz offensichtlich reicht er heute nicht mehr aus.
Das ist mir auch wichtig, dass man im Vorfeld spricht, welche Zaunsysteme eignen sich, welche nicht. Ne? Nicht einfach jetzt.
Mit Heiner Schumann will er über eine Idee sprechen. Ob man vielleicht neuralgische Punkte auf der Koppel findet, wo sich der zusätzliche Einsatz einer Überwachungskamera lohnt.
Also man kann sich das Geld oder den Aufwand oder was auch immer für die Kamera sparen und sagen, ja, selbst wenn wir es nicht wissen. Und selbst wenn die Kamera dreimal da und dreimal da anzeigt. Aber ja, Wölfe sind da. Und die sind überall und jederzeit da, egal wo und egal zu welcher Uhrzeit, in ganz Deutschland, ist jederzeit mit dem Wolf zu rechnen.
Anfang April fährt ein Geländewagen mit Anhänger den steilen Oderdeich bei Lunow herunter. Normalerweise ist das verboten, heute gibt es eine Ausnahme. Auf der Pritsche und im Hänger des Geländewagens liegt Material für einen neuartigen Weidezaun. Die Verwaltung des Nationalparks Unteres Odertal hat ihn angeschafft. Leichter aufzustellen und sicherer gegen Wölfe soll er sein. Jens Kahrt darf ihn mit seinen Kollegen ausprobieren.
Also ich will nicht gleich hochloben, aber macht erstmal einen guten Eindruck.
Ein paar Tage später stürmen die ersten Schafe von einem Fahrzeughänger aus auf die neu eingezäunte Weide. 4 Wolfsrisse gab es allein hier im letzten Jahr. Während Kahrts Kollegen an anderen Orten Herdenschutzhunde einsetzen, kommt das für Jens Kahrt hier nicht in Frage. Nicht am vielbefahrenen Oder-Neiße-Radweg, wo auch viele Touristen mit Hunden unterwegs sind.
Es ist eben dieser Spagat zwischen Landwirtschaft und Tourismus, ne, der hier stattfindet. Und letztendlich sind richtig gute Herdenschutzhunde auch nicht zu unterschätzen. Sie können aggressiv sein. Nicht jeder kann mit Herdenschutzhunden umgehen. Ne, und da entsprechend auch Personal zu haben wir nicht.
Anfang Mai läuft Jens Kahrt über seine Koppel. Noch sind viele Fragen ungelöst. ob es vom Land noch Geld für einen neuen Zaun gibt, ob der inzwischen reduzierte Schutzstatus für den Wolf tatsächlich eine Wirkung hat.
Und eigentlich kann man sagen, wir haben uns auf den Weg gemacht, um einen neuen Weg oder einen Weg zu finden, wie es weitergeht. Wenn ich mich gerade hier so laufen sehe, ich sehe erstmal nichts am Horizont, aber in der Hoffnung, hinterm Horizont geht's weiter.
Seinen Betrieb aufgeben will er vorerst nicht mehr.
Fred Pilarski und Ricardo Wittig, Wölfe, Wut und Weidezäune, so heißt die längere Fernsehreportage dazu, die Sie heute Abend um 20.15 Uhr im RBB sehen können.
RBB 24 Inforadio Kultur.
In den 70ern war Susie Quattro eine Ausnahmeerscheinung, Bassistin, Sängerin und Frontfrau im Rampenlicht einer sonst männlich dominierten Rockmusikszene. Heute wird die Pionierin des Glamrock 75 Jahre alt. Unsere Korrespondentin in London, Franziska Hoppen, mit einem Porträt.
Das Jahr 1973 und die 23-jährige Susie Quattro tut etwas Ungewöhnliches. Nicht nur spielt sie selbst die Bassgitarre im knallengen schwarzen Lederjumpsuit, sie führt auch eine Band voller Männer an. Mit dem Song Can the Can schafft die junge US-Sängerin damals den internationalen Durchbruch. Auf der Bühne zu Hause ist sie da allerdings schon lange, denn dem Kind italienischer und ungarischer Einwanderer wurde die Musik in die Wiege gelegt.
I was weaned on performing and playing instruments.
Ich bin aufgewachsen mit Performances und Instrumenten. In der Familie haben wir alle mindestens drei gespielt, konnten Musik lesen und schreiben. Als ich 7 oder 8 war, bemerkte ich bei unseren Aufführungen, wenn ich vorne stehe, wird es still im Raum und alle schauen mich an.
The room stopped and watched me.
Mit 14 gründete Quattro ihre eigene Band, The Pleasure Seekers. Und weil niemand die Bassgitarre spielen wollte, übernahm sie kurzerhand selbst. Ihr Vater lieh ihr das Instrument. Er gab mir eine 1957 Fender Precision, den Rolls-Royce unter den Bassgitarren. Von da nahm es seinen Lauf.
And it rolled on from there.
Ein britischer Produzent entdeckte ihr Talent, Quattro zog nach England und wurde zu einer der erfolgreichsten Rockmusikerinnen der 70er Jahre. Bis heute hat sie immer weitergemacht, mittlerweile rund 55 Millionen Alben verkauft und trotz des Erfolges auf so manchen Exzess anderer Rocklegenden verzichtet.
I was brought up Catholic.
Ich wuchs als Katholikin auf. Meine Mutter hat mir einen Weg vorgegeben. Ich bin zwar kein Engel, wer ist das schon, aber ich habe immer meinen Weg zurück nach Hause gefunden.
I always knew the way back home.
Oder, wie ihr Mann in zweiter Ehe sage, der deutsche Tourpromoter Rainer Haas, auf der Bühne sei sie wild, im echten Leben mild.
My husband always says you're the wild one on stage and the mild one when you come off.
My mixed emotions. Eines aber hat sich die Sängerin gegönnt. Den Ego Room nennt sie es. Einen Raum für das Selbstbewusstsein quasi. Unterm Dach ihres denkmalgeschützten Herrenhauses im englischen Essex. Da drin ist alles. Kleider, Gitarren, überall Bilder, Preise, CDs, alles, was ich jemals produziert habe. Auch Kopien ihrer insgesamt 7 Bücher dürften dort liegen. Erst im Januar brachte Quattro einen Roman heraus, der sich um Grabinschriften dreht, die die begeisterte Friedhofsbesucherin in den letzten Jahrzehnten gesammelt hat. Ein Ende ihrer musikalischen Karriere sei aber noch lange nicht in Sicht. Auch in Deutschland gibt Susie Quattro in diesem Jahr zahlreiche Konzerte, auch mit 75 noch.
Our love is alive, and so we begin.
Tja, kennen wir alle, oder? Susie Quattro wird heute 75. Der Beitrag war von Franziska Hoppen. Kurzer Blick aufs Wetter in Berlin und Brandenburg. Freundlich sieht's aus heute Nachmittag. Viel Sonne, ein paar lockere Quellwölkchen. Die Höchstwerte 23 bis 26 Grad. Im Moment haben wir zwischen 17 und 21.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reitsch.
A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Barnim. Zwischen Marzahn und Dreieck-Barnim brauchen Sie an einer Tagesbaustelle etwa 10 Minuten länger. auf der westlichen A10 zwischen Großkreuz und Leest in beiden Richtungen Stau an einer Baustelle, auch hier 10 Minuten plus. Stadtverkehr Cottbus. Wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe sind die Straßen rund um den Hauptbahnhof gesperrt. Der Zugverkehr in Cottbus ist bis voraussichtlich 16 Uhr eingestellt. Als Ersatz fahren Busse nach Treptow, Karlau und Vetschau. Stadtverkehr Berlin. Geduld brauchen Sie auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Kaiserdamm. Und es stockt außerdem in Neukölln auf der Hermannstraße in Richtung Hermannplatz, in Treptow vor der Elsenbrücke und in Oberschöneweide und Köpenick auf den Umfahrungen für die Wuhlheidebrücke. Charlottenburg. Auf der Nürnberger Straße ist zwischen Budapester und Townsendstraße ein Kran im Einsatz. In Richtung Spichernstraße ist die Straße bis morgen Mittag gesperrt. Den Livestream im rbb24 Inforadio gibt es auch auf Zuruf über Ihren Smartspeaker.
11 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Stefan Oschert. Guten Tag. Nicht mal ein Jahr hat die Vierer-Koalition in den Niederlanden gehalten. Jetzt hat sie der Rechtspopulist Wilders platzen lassen. Er wollte eine härtere Gangart in der Migrationspolitik. Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Die Regierung in den Niederlanden steht vor dem Aus. Der Rechtspopulist Wilders teilte mit, dass seine Freiheitspartei PVV die Vierer-Koalition verlässt. Er begründete das damit, dass die anderen Parteien die Asylpläne der PVV nicht unterstützten. Wilders hatte in der vorigen Woche den Koalitionspartner aufgefordert, einen 10-Punkte-Plan zu unterzeichnen. Er sieht unter anderem vor, die Grenze von der Armee bewachen zu lassen und alle Asylsuchenden abzuweisen. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor rund 9 Monaten die Regierungsgeschäfte übernommen. Es war erst zustande gekommen, nachdem Wilders darauf verzichtet hatte, Ministerpräsident zu werden. Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist mit 2 Verfassungsklagen gegen den Bundestag gescheitert. Dabei ging es um die Ausgestaltung des Bundeswahlrechts. Das BSW kritisierte unter anderem, dass bei einem knappen Unterschreiten der 5%-Hürde rechtliche Möglichkeiten fehlten, Einspruch einzulegen. Außerdem beklagte das BSW die Regeln zur Reihenfolge der Parteien auf den Stimmzetteln. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe verwarf beide Klagen jetzt als unzulässig. Das BSW war bei der Bundestagswahl mit nur wenigen 1000 Stimmen an der 5%-Hürde gescheitert. Der Potsdamer Uni-Präsident Günther sieht in der geplanten Investition des Softwareunternehmers Plattner ein gutes Beispiel für eine funktionierende öffentlich-private Partnerschaft. Im rbb24-Inforadio sagte Günther, die Millioneninvestition sei nicht nur wichtig für die Uni Potsdam, sondern für die deutsche Wissenschaftslandschaft insgesamt. Werner Schoninger, rbb24.
Günther sieht vor allem Chancen für den Bereich künstliche Intelligenz. Dafür soll in den nächsten 10 Jahren eigens ein neuer Campus auf dem Brauhausberg in Potsdam entstehen. Bis zu 6000 angehende Software-Spezialisten könnten dort künftig studieren. Außerdem soll der Standort des Hasso-Plattner-Instituts in Griebnitzsee erweitert werden. Erfreut zeigte sich auch Brandenburgs Wissenschaftsministerin Schüle. Die Gesellschaft brauche Spitzenforschung, um die Zukunft zu bewältigen, sagte die SPD-Politikerin rbb24 Brandenburg aktuell. Das werde mit der Investition vorangetrieben.
Der Berliner Senat will das Hochhausprojekt am Gleisdreieckpark in Kreuzberg an sich ziehen. Das soll nach rbb-Informationen bei der heutigen Sitzung beschlossen werden. Einen Teil der Planungen für das Projekt hat der Senat dem Bezirk bereits entzogen.